Hallo da draußen, hier ist Irgendwas mit Titten, der Aviation-Podcast, der euch alle Fragen beantwortet, die nie jemand gestellt hat. Hallo David, wie geht's dir?
Servus Tobi, alles klar?
Ja, bei mir schon und bei dir?
Ja, muss.
Sehr schön. Und aus gegebenem Anlass heute Matze.
Matze, Gude.
Ja, servus, unser erster Gast hier.
Ja, wir haben heute einen Special-Gast, Max Borchert von der Motorflugschule Egelsbach, wo wir heute auch mit professionellem Equipment aufnehmen. Man hört es mit Sicherheit. Danke schon mal für die Gelegenheit und herzlich willkommen in unserem Podcast, Marcelino.
Ja, vielen Dank. Ich habe mir eure Podcast-Folge angehört, fand es auf jeden Fall lustig. Habe auch schon mal Werbung dafür gemacht, ohne euren Titel aussprechen zu können, weil das wäre in unserem etwas seriöseren Podcast ein bisschen schwierig gewesen.
In der Tat.
Ach, kannst du einfach mal droppen so. Ja, Max, ja, warum bist du eigentlich hier? Wollen wir das kurz mal ein bisschen introducen, Tobi?
Ja, genau. Ich kann ja kurz einsteigen und dann kann Matze sich ja nochmal kurz selbst vorstellen. Also wir zwei haben im Prinzip zusammen fliegen gelernt, kennen uns jetzt schon seit, ich glaube, es sind 12 Jahre fast.
Irgendwo. Ach du Scheiße.
Ja, wir werden alt. Genau, haben zusammen fliegen gelernt, uns verbindet seitdem eine tiefe Freundschaft. Und genau, Max, erzähl doch mal ein paar Sätzen.
Ja, was soll ich erzählen? Ja, das war 2009 Ostern, jetzt irgendwie dann, jetzt haben wir 21, sind dann in der Tat 12 Jahre. Da bin ich um die Ecke gelaufen zum Segelfluglager in Babenhausen. Tobi war auch hin und wieder da, damals irgendwie noch so ein bisschen seltener und ja, seitdem, wie du gesagt hast, irgendwie sowas wie Freunde.
Auf jeden Fall.
Ja, dann haben sich unsere Wege irgendwie ein bisschen vereinstechnisch getrennt, weil viel Stress im Verein und Co. Ja.
Absolut.
Und dann sind wir irgendwie wieder in Aschaffenburg zusammengekommen, hatten aber eigentlich seitdem immer Kontakt. Ja, also da gab es nie eine Pause und du, so wie die anderen Jungs aus dem Segelflugverein, die nenne ich bis heute meine besten Freunde.
Ja, die Matzes.
Die Matzes,
ja. Da können wir auch gleich noch, wir haben es schon mal angeteasert, können wir auch gleich nochmal erzählen, wer die Matzes überhaupt sind.
Das ist wahrscheinlich das mega verwirrend, weil Matze ist ja jetzt nicht irgendwie der Spitzname von Max. Ja.
Nee, tatsächlich nicht. Könnte man im ersten Moment denken.
Und von Tobi auch nicht unbedingt.
Ja, komm.
Ja, wollen wir direkt einsteigen mit der Frage, was Matze überhaupt ist.
Ja, weißt du es? Weißt du, wo es herkommt?
Ja, tatsächlich.
Erzähl.
Genau, es war ursprünglich, ich glaube, ein Poster oder eine Anzeige von einem Tierheim mit, ich weiß nicht, einer Bulldogge oder sowas in die Richtung.
Ich glaube, es war so ein Rottweiler oder sowas mit fletschenden Zähnen.
Genau, und ein sehr gefährlich aussehender Hund, wo da drunter stand, Matze sucht ein neues Zuhause.
Genau, und Matze wurde aus persönlichen Gründen bei uns abgegeben.
Ja, und so fing das an, dass wir uns gegenseitig Matze genannt haben, weil wir es witzig fanden. Und es hat sich dann so weiterentwickelt, dass wir im Prinzip auch in der größeren Gruppe, wenn wir zu fünft oder so unterwegs waren, uns alle gegenseitig Matze genannt haben.
Das ist ganz lustig hier, der ein oder andere Mitarbeiter in der Flugschule glaubt auch, mein Name wäre Matze. Ja. Was auch lustig ist, es gibt ja viele Matzes, ja, und es gibt ja dann immer noch den Spitzname zum Matze, es gibt den kleinen Matze, den alten, genau. Matze, den langen Matze, und dann gibt es irgendwie ein paar, die sind einfach nur Matze. Immer wenn man Matze sagt, derjenige, der gemeint ist, weiß, dass er gerade gemeint ist. Das,
absolut,
ist auch irgendwie, ja, ganz lustig, ja.
Ja, es spricht auf jeden Fall für die Gruppendynamik. Ich höre die Geschichte gerade zum ersten Mal, muss echt sagen, sehr lustig. Eine Anzeige von einem Tierheim.
Ja, so ein Hund, ja. Ich hoffe, dem gibt's noch. Ja, also ich hoffe, ja, den haben sie nicht eingeschläfert. Und hat sich auf jeden Fall sehr, sehr lange gehalten, dieses Matze.
Bis in die Gegenwart tatsächlich. Gibt auch, wenn wir uns mal auf einer Funkfrequenz zufällig treffen, ist in der Regel ein kurzes Matze zu hören.
Das ist mandatory.
Absolut.
Da kann Lang Raider voll sein wie sonst was. Da wird ein kurzes Matze gedroppt.
Das muss sein.
Absolut. Ja, ist auch aus Sicherheitsgründen.
Ich freue mich aber auch immer, wenn ich euch im Funk höre. Ich höre euch ja auch manchmal im Funk, David, da freue ich mich immer. Ich finde das immer lustig. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, Max, jetzt waren wir beim Segelflugverein Babenhausen. Heute bist du Fluglehrer in der Motorflugschule Egelsbach. Erzähl mal, wie kommt es dazu, deine Karriere bisher?
Meine Karriere.
Deine sogenannte
Karriere. Deine sogenannte Karriere.
Ja, wie sich das halt so irgendwie so ergeben hat. Ne? Studiert, hat aber nicht so Spaß gemacht und dann mehr so in Richtung Fliegerei gegangen. Und jetzt mittlerweile seit 2,5 Jahren hier in der Motorflugschule Egelsbach, wurde ja 2016 hier vom Roland Otto übernommen als Geschäftsführer, der sich dann ein neues Team aufgebaut hat. Heißt nicht, dass das alte Team nicht gut war, die sind heute noch da. Nicht alle, aber ein Großteil von denen. Und ja, dazu gehöre ich, da bin ich happy. Und macht unglaublich viel Spaß hier. Wir haben viele Projekte, haben ja auch einen Podcast. Ja, ich mache jetzt mal hier in eurem Podcast Werbung für unseren Podcast.
Sehr gerne, Matze.
Heißt Flight Deck, ist der Podcast der Motorflugschule Egelsbach. Wir sprechen über, ja, Fragen, die vielleicht doch jemand mal gestellt hat.
Also ihr macht die Fragen, die Leute stellen, wir die
ganz Leute ganz genau, nicht ja. Stellen, also. Nee, aber ich finde es ganz lustig, weil ihr könnt ja hier auch so Sachen wie Titten sagen. Ja, das ist ja in Ordnung.
Alles,
ne?
Gönn dir.
Hier kann man alles sagen.
Noch wurden wir nicht gesperrt und wir haben schon ein paar Mal Nutte gedroppt oder so.
Ja, das geht bei uns nicht. Ja, das können wir nicht machen. Ja, wir haben auch immer lustige Gäste da und macht auch in jedem Fall auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Und ja, viele, viele Projekte, viele Flugzeuge, viel am Fliegen und ja, so geht das hier Tag ein, Tag aus. Ne? Wir haben Sonntag, ich bin auch hier, aber heute tatsächlich nur euren wegen.
Ja, generell, du machst Fluglehrer, du machst, glaube ich, auch den Instagram-Kanal.
Ja, genau. Ja, also ich mache so alles, was mit Social Media zu tun hat, hauptsächlich Instagram.
Bisschen Werbung.
Wir sind aber auch bei Facebook und LinkedIn. Aber ich sag mal, die größte Fanbase haben wir mittlerweile bei Instagram. Und ja, ist auch cool, weil man merkt irgendwann so, man investiert da ja irgendwie unglaublich viel Zeit rein und mittlerweile kommen auch Kundenanfragen darüber. Wir haben noch keine genaue Statistik darüber, wie viele tatsächlich jetzt irgendwie über Social Media zu uns kommen. Aber wir haben da eine ganz gute Präsenz und mit unserem Internetauftritt macht das auf jeden Fall große Freude.
Ja, ist wahrscheinlich auch ziemlich interessant, wie sich das Thema Marketing so über die Jahre gewandelt hat, weil ich glaube, über Instagram kannst du heute schon ziemlich gut Kunden akquirieren und
absolut,
also ja. dein Produkt an den Mann bringen.
Ja, ja, es ist so ein bisschen die Frage, so was der Altersdurchschnitt auf Instagram ist. Wir als kommerzielle Flugschule sind ja teurer als ein Verein. Das heißt, unser Altersdurchschnitt ist in der Flugschule einfach ein bisschen höher als jetzt beispielsweise in einem Flugverein. Ich glaube aber, dass wir hauptsächlich auf Instagram unsere Kunden der nächsten 5 Jahre erreichen. Das heißt, viele sind einfach noch ein bisschen zu jung und müssen vielleicht auch für das ja doch teure Hobby erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Und da glaube ich aber, machen wir jetzt schon relativ viel, dass das ja so weitergeht, wie es aktuell ist.
Also, dass die das auf Instagram quasi sehen und dann sagen, ah, das will ich machen und arbeiten dann darauf hin, irgendwie
korrekt,
so, dass
ja.
sie in den nächsten
ja, Jahren bei vielen ist halt der Wunsch da, Flugschein machen und dann geht es halt aus verschiedenen Gründen vielleicht noch nicht. Viele sind aber auch einfach wirklich noch zu jung. Ja. Und ich glaube, da ist Instagram so das Ding der Zukunft. Wobei, jetzt kommt natürlich auch schon TikTok und Co. Ne? Sind wir jetzt mittlerweile auch vertreten mit ein paar Videos, aber ja, das habe ich noch nicht so ganz durchblickt, wie das so richtig funktioniert.
Ja, ich denke mal, Instagram sind wir lange genug irgendwie online, um zu merken, was das ist. TikTok kam jetzt irgendwie in so einem Jahr auf, habe ich das Gefühl. Und
ich frage mich halt so, ich meine, so unsere Eltern, die checken ja in der Regel nicht irgendwie so, was Instagram ist und was jetzt der neueste Shit ist. Ich frage mich, ob uns das mit uns auch irgendwann mal so sein wird, dass wir irgendwann erzählt bekommen, ja, hier, du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, das neue Supermedium haben und wir sagen dann so, hä, was ist das denn, noch gar nicht gehört. Ja. Oder ob wir dafür immer, ob unsere Generation dafür immer so voll im Game sein wird. Da bin ich mal sehr gespannt.
Glaube ich nicht.
Ich denke auf jeden Fall, dass wir da immer mehr im Game sein werden als unsere Eltern, weil für die war ja Social Media tatsächlich komplett neu. Aber ich denke, trotzdem, ich finde, man hat es bei TikTok auch schon so ein bisschen gemerkt. Also ich glaube, wir haben TikTok alle auch erst so richtig mitbekommen, als das in der etwas jüngeren Generation schon ja, gang und gäbe war.
Ja.
Also wir hängen da so ein bisschen hinterher, aber ja, ich denke, wir sind da schon näher am Zeitpuls als noch die Generation vor uns.
Ja, aber TikTok setzt, glaube ich, auch tatsächlich so neue Trends. YouTube macht da jetzt so ein bisschen mit. YouTube pusht jetzt mehr kürzere Videos tatsächlich. Ja, ich habe ja hier einen Flugschüler, bekannter YouTuber in der Aviation-Szene zumindest. Und der macht jetzt auch noch einen Account, wo er kürzere Videos macht, weil die einfach vom Algorithmus bei YouTube mehr gepusht werden, weil TikTok einfach so unglaublich erfolgreich ist mit den Videos, die halt maximal so eine Minute lang gehen.
Ja, ich glaube, das ist auch, also gerade diese kürzeren Videos in der heutigen Zeit, du willst halt gar nicht mehr dich jetzt irgendwie mit einem, keine Ahnung, 15-Minuten-Video committen. Da ist einfach auch die Geduld nicht mehr. Viele Leute wollen einfach schnell ein Video angucken, schnell das nächste, kurze Pausen, also kurze Inputs. Wer klickt heute noch auf ein 15-Minuten-Video, wenn er sich jetzt nicht wirklich in irgendein Thema reinarbeiten will, so rein zur Unterhaltung? Ändert sich das,
kurze Inputs, wenig Arbeit damit irgendwie denken zu müssen, so, ja, dass du quasi in diesen Flow reinkommst und dann einfach nur noch konsumierst.
Ist halt auch diese permanente, bei TikTok, diese permanente Befriedigung, wo du einfach weiter swipest und ein neues Video siehst.
Ja.
Und wenn es scheiße ist, gibst du es einfach, dann kommt das nächste und du hast gar nicht mehr, du musst es nicht mal selbst auswählen. Das heißt, TikTok entscheidet ja im Grunde genommen, was du sehen willst.
Ja.
Und das ist schon sowas ganz anderes. Bei YouTube muss ich immer wissen, was ich gucken will. Ja. Zumindest bis ich dann in diesen Vorschlagvideos drin bin und dann von einem Video zum nächsten suchte.
Ja, erstmal in diesen Algorithmus so irgendwie reinzufinden.
Korrekt, ja.
Da ist halt mehr Arbeit da und das macht TikTok halt direkt so mit.
Ja, dir. Ist crazy. Aber ist lustig.
Ja, absolut.
Ja, Max, ich habe mir mal so ein paar Fragen aufgeschrieben. Erste Frage, wie oft wollte dich ein Flugschüler schon umbringen?
Oh, ja. Ja, ein alter Fluglehrer von mir und auch von Tobi, PFU, hat mal gesagt, der Flugschüler ist ein listig Tier, er trachtet nach dem Leben dir. Und ja, da muss man sich anfangs erstmal so dran gewöhnen, ja, aber man kann das denen ja nicht verübeln, die können das ja nicht, deshalb zahlen sie dich ja. Ne? Aber ja, anfangs habe ich mir da mehr Gedanken drum gemacht. Mittlerweile, ja, ist man der Meinung, man sieht schon, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Und dann kann man dann frühzeitig was sagen. Oder man wird natürlich auch absolut entspannter. Das heißt, man lässt ihn einfach mal machen, weil man die Situation schon kennt. Solange wir nicht in Bodennähe sind, sage ich zu den Flugschülern, aber auch immer, fang früh an, die Entscheidung selbst zu treffen, dass du da auch einfach ein Selbstbewusstsein für entwickelst, das Flugzeug selbst zu fliegen, und guck mich nicht immer an, ob du jetzt die Flaps fahren darfst oder nicht. Solange wir den Flieger in so ein paar Parametern halten, passiert ja im Grunde genommen erstmal nichts. Eine Situation, da ist auch mal was kaputt gegangen, ja, da hat mich dann dein Vater dann von der Piste gekratzt.
Ich erinnere mich.
Sind wir mit der Aquila angeflogen, Aschaffenburg. Irgendwie 3 Anflüge, war auch ein bisschen blöd von mir, absolut, war noch so ganz am Anfang. Der Kerl hatte eine Lizenz, wir waren nicht die besten Freunde in dem Augenblick, glaube ich. Und naja, 3-mal durchgestartet, irgendwann landete er dann, gibt Halbgas, bremst, guckt mich an und sagt, reicht nicht, oder?
So ein bisschen von allem. Durchstarten, bremsen.
Ja, genau, das war halt ein bisschen blöd. Ja, im Grunde genommen hätte ich irgendwie sagen sollen, so im Nachhinein, hey, Füße raus da unten, und ich hätte Gas geben sollen, wir wären durchgestartet. In dem Moment habe ich mich dafür entschieden, weil er ja die Bremsen schon blockiert hat, irgendwie das Gas ganz rauszunehmen. Und da mussten wir tatsächlich relativ stark bremsen, dass wir noch vorm Pistenende zum Stehen kommen. Da hat es Peng-Peng gemacht. Wir sind so die Landebahn so halb schräg entlang geschlittert. Flieger stand dann nach ein paar Metern. Er guckt mich an und sagt, ah, hat ja doch gereicht. Dann wollte er Gas reinschieben, dann sage ich, du, unsere Reifen sind geplatzt. Ja.
Also der Typ hatte einen Schein, oder?
Der Typ hatte einen Schein, ja, und ich war halt so irgendwie mit ihm dabei, irgendwie Einweisung oder so, ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls sind halt die Reifen geplatzt, weil ich halt einfach noch mehr gebremst habe. Lösen kann ich die Bremsen ja von rechts nicht, und wenn er da halt irgendwie in der Situation ein bisschen verkrampft, ist halt blöd. Und ja, muss man sich auch schnell entscheiden dann. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Wir konnten davonlaufen.
Ja. Grundsätzlich ist ja immer, selbst wenn es nicht die perfekte Entscheidung ist, ist es immer besser, eine Entscheidung zu treffen, als eben keine oder hin
und her. Ja, wenn ich Gas überlegen. Gegeben hätte und er hätte die Bremsen nicht aufgemacht, dann wären wir vielleicht mit Speed in den Zaun rein oder sowas.
Eben, ja.
Auch blöd gewesen.
Unschön, absolut schön.
Kommt ja in Aschaffenburg auch hin und wieder mal vor. ja. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen sachter bremsen können. Wir haben nicht die ganze Piste gebraucht dann tatsächlich. Aber
ja, das kannst du ja nicht.
Ich bin halt voll reingelatscht, ne? Und dann platzen halt die Reifen, ne?
Ey, ich sag mal so, solange nur Reifen platzen, das kannst du innerhalb von ein paar Stunden und ein bisschen Geld kannst du das schon wieder fixen. Also.
Ja, da die 2 Reifen, das war nicht so teuer. Ja, die Felge hat nichts abgekriegt.
Es war laut Definition eine gute Landung, ne?
Ja, also, absolut.
Ihr konntet beide aussteigen. Für eine sehr gute Landung hätte man das Flugzeug direkt danach wieder verwenden können müssen. Aber immerhin eine gute Landung. Also. kann man eigentlich nur einen Haken hintermachen.
Ja, das stimmt. Nee, aber um deine Frage zu beantworten, tatsächlich noch nicht so oft. Ja, also natürlich machen sie Sachen, wo du sagst, das geht schief, wenn du das so weitermachst. Aber man kann ja von rechts immer eingreifen und lenken. Und ja, anfangs ein bisschen nervöser bei der ganzen Geschichte gewesen, aber mit der Zeit entspannt man sich da.
Ja, okay. Bleiben wir mal bei dem Thema so, es geht was schief, das wird nicht so ganz. Musstest du schon mal einem Schüler sagen, dass das Ganze nichts wird und er vielleicht besser das mit dem Flugschein sein lassen sollte?
Nein.
Musstest du noch nicht?
Tatsächlich nicht. Beziehungsweise es war tatsächlich gar kein Flugschüler, war auch ein Scheininhaber. Da war mal so eine ähnliche Situation, wollte ein Flugzeug mitnehmen und damit wegfliegen. Ich gehe da jetzt nicht in die Details rein, ansonsten fühlt sich da noch jemand angesprochen, zufälligerweise, ja. Es hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. War ein bisschen komplexeres Flugzeug auch, ein C-Fahrwerk und alles drum und dran. Und es hat halt vorne und hinten nicht geklappt. Es war auch keine Einweisung, es war eigentlich nur ein Checkout. Heißt, die Person zeigt halt einfach im Grunde genommen, hey, ich kann das und wir müssen mir das eigentlich nicht beibringen. Und sowohl in der Vorbesprechung als auch während des Fliegens hat man einfach gesehen, da funktioniert gar nichts. Ja. Was wir dann angeboten haben, und wir bleiben dann natürlich auch freundlich, war halt einfach, wir haben gesagt, du brauchst Training, ganz dringend. Ja. Das ist einfach ein bisschen, alles ein bisschen Flugrost, sagen wir dann. Aber das wollte er nicht. Er wollte das nicht, hat das nicht so wirklich von mir annehmen wollen, weil ich auch viel jünger bin als er. Und er hat dann auch gesagt, er möchte gar nicht mehr fliegen. Ich weiß aber, dass er mittlerweile an einem anderen Verein oder einer anderen Flugschule chartert, aber bei uns nicht mehr. Ja, ansonsten auch bei Kollegen noch nicht so wirklich mitbekommen, dass jemand mal gesagt hat, hey, du solltest lieber Minigolfen gehen oder so.
Das soll auch ein tolles Hobby sein.
Ja, wir sprechen, es gibt natürlich Flugschüler, wo du sagst, okay, es ist jetzt auffallend, dass der einfach länger braucht für die ganze Geschichte und im Zweifel auch deutlich länger. Wir sprechen das dann natürlich frühzeitig an, sagen, hey, pass auf, unser Ziel ist immer mit 45 Stunden rauszukommen. Ja? Weil daran messen wir uns natürlich als Fluglehrer und auch als Flugschule, wo es heißt, wir sagen, wir wollen eine effiziente Ausbildung machen. Dazu gehört aber natürlich nicht nur Flugschule und Fluglehrer, sondern natürlich auch irgendwie der Flugschüler. Und wenn wir erkennen, dass das mit, ja, ich sag mal, plus 10, 15 Stunden, was würde ich sagen, noch im normalen Bereich ist, gerade hier Egelsbach, alles ein bisschen komplexer, nichts wird, dann sagen wir mal, du pass auf, das wird einfach alles ein bisschen länger dauern bei dir, was nicht heißt, dass du hinterher ein sehr guter, sicherer Pilot werden kannst. Und in der Regel beißen die dann die Zähne zusammen und kriegen das dann hin. Dafür merkt man dann oftmals, dass sie dann in anderen Phasen besser sind. Ne? Das heißt, irgendwie, wenn der erste Alleinflug ein bisschen länger dauert, kann es sehr gut sein, dass die Navigationsphase unglaublich gut funktioniert oder umgekehrt. Ne? Irgendwie nach kurzer Zeit freigeflogen, erster Solo gemacht und dann dauert es Navigieren länger. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, aber jetzt jemanden, dass wir gesagt haben, nee, wir geben mit dir auf, das haben wir noch nicht gehabt. Ja. Vielleicht hat mal jemand aufgegeben, weil er gesagt hat, ich lerne das nicht mehr, aber fällt mir jetzt auch nicht direkt ein.
Okay. Ich denke, es ist auch völlig legitim, dass der ein oder andere einfach ein bisschen langsamer lernt oder ein bisschen länger braucht, bis er was auf die Reihe kriegt.
Ja, wir haben auch so eine goldene Regel, man sagt immer Lebensalter plus 25. Das sind die Flugstunden, die du brauchen wirst.
Okay, ja.
Das wäre bei einem 25-Jährigen, oder nee, Lebensalter plus 20, sagt man, glaube ich. Das wäre bei einem 25-Jährigen oder alles bis 25 wären es die Minimumstunden mit 45 Stunden. Und wenn die Leute älter werden, 50, dann werden das so wahrscheinlich 70 werden, 70 Stunden. Kann man nicht pauschalisieren. Gibt auch Leute, die sind 50, 60 und die sind irgendwie mit 40 Stunden fertig und dürfen dann irgendwie noch 5 Stunden alleine durch die Gegend fliegen, bis sie dann endlich die Prüfung machen dürfen. Aber das ist eigentlich so ein ganz guter Anhaltswert. Ja, umso länger die Leute nichts Neues mehr gelernt haben, desto länger dauert das dann in der Regel.
Ja, ich denke mal, dass, wie du das schon gerade angesprochen hast, wie ihr euch oder wie du dich misst, Qualitätsmanagement ist eine ganz komplexe Sache, weil der Schüler ja doch sehr viel in das Thema mit reinspielt. Also ich kenne das ein bisschen von meinem Job, dass wir da halt auch so Parameter haben, so da müssen wir hin, wenn wir gut sein wollen. Ist für mich jetzt schwer vorzustellen, wie du da den Schüler mit einkalkulierst, weil ich sag mal so, es kann ja auch sein, hier ein paar zeitliche Umstände, wenn der einfach eine längere Pause macht und dann kannst du ja nicht sagen, hier, der fängt nach 3 Monaten genau da an, ja, wo er vorher aufgehört hat. Hatte ich jetzt zum Beispiel bei meiner Ausbildung große Pausen drin, wegen Abi, wegen Corona, wegen alles. Und da fängst du halt einfach so mal kurz wieder von vorne an, bis du, ja, da wieder reinkommst.
Absolut, ja. Gut, jetzt konntest du natürlich auch schon vor deiner jetzigen Ausbildung fliegen. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Gerade so die Leute, die Segelflug gemacht haben, das merken wir auch. Das ist, man zeigt das denen im Prinzip einmal und dann setzen die das in der Regel immer gleich um und kriegen das super hin. Gibt da natürlich ein paar neue Sachen. Aber du hast natürlich absolut recht. Große Pausen, das empfehlen wir auch nicht in der ganzen Geschichte. Wenn es mal sein muss, ja, weil es einfach nicht anders geht, dann ist es halt im Grunde genommen einfach so. Aber ja, Pausen sind in der Tat nicht gut. Ja, auch oftmals natürlich auch so, dass man sagt, okay, finanzieller Aspekt, irgendwie einmal im Monat fliegen, zweimal im Monat fliegen, das ist drin, ja, mehr vielleicht nicht, weil es kostet ja wirklich einfach viel Geld, das Hobby. Dann würde ich mit Hand aufs Herz empfehlen, lieber Geld sparen und das Ganze in der kürzeren Zeit runterreißen, weil letztendlich kriegt man es dann auch günstiger hin. Ne? Umso länger man das in die Länge zieht, desto teurer wird die ganze Geschichte.
Naja, du hattest gerade angesprochen, mit wenn man schon vorher Segelflug gemacht hat, ich hatte mal so eine sehr lange und sehr anstrengende Diskussion darüber. Ich sage nämlich, weil viele sagen der hat Segelflug gemacht, der kann das ja schon. Ich sage immer, die können das alle nicht, weil Segelfliegen hat mit dem hier, was ihr hier ausbildet, sehr wenig zu tun. Das Einzige, was der Segelflieger hat, der hat einfach Flugzeuggefühl. Also der hat ein Gefühl dafür, was macht das Flugzeug. Weil ich hatte auch zum Beispiel so Phasen durch die Berechtigung halt beim TMG zum Beispiel, da hat mir mein Fluglehrer immer gesagt, ja, kannst ja alle schon. Und in der Prüfung dann gemerkt, nee, kann ich nicht.
Das kenne ich auch sehr gut.
Wo waren denn da aber die Schwierigkeiten? Ne? Also ich sag mal, gerade beim PPL ist ja so Feeling und Flugzeug fliegen können und hey, was ist ein Seitenruder und Energiemanagement, Nase hoch, Nase runter, Speed. Das sind ja Sachen, die erklärt man einem Flugschüler und danach kann er dir das auch erklären, egal ob er jetzt Segelflug gemacht hat oder nicht. Aber im Grunde genommen merkt man da schon einen krassen Unterschied, ob er es wirklich verstanden hat und ob das so in seiner Muscle Memory, sag ich mal, drin ist. Ne? Also ich sag mal, ich behaupte bei uns allen dreien, wir haben alle mit Segelflug angefangen, irgendwie Speed geht weg, Turbulenz irgendwie im Endanflug, das Erste, was wir machen, ohne drüber nachzudenken, ist irgendwie die Nase runternehmen. Ja?
Das ist der Punkt, wir müssen nicht drüber nachdenken, das hast du dann im Gefühl.
Korrekt, ja, und man fühlt halt die Sachen und auch unser Kumpel Lars, der erzählt auch, er hat das in seinem Job, dass er da sitzt und sich so denkt so, merkt mein Kapitän das denn nicht gerade, dass ihm irgendwie die Speedflöten geht oder sowas, ja? Und das zieht sich durch bis zu den großen Flugzeugen. Manche Leute haben das Feeling einfach nicht. Und ich glaube, du kannst es an keiner Stelle besser üben als im Segelflugzeug, dass dann hinterher das Motorfliegen und große Strecken und so weiter so andere Challenges hat, so Entscheidungsfindung und Navigation und so weiter. Das ist klar, aber solange das Flugzeug fliegt, hast du erstmal irgendwie 80% abgedeckt, finde ich.
Ich denke auch, es ist mehr so das Drumherum, was man da noch dazulernen muss. Also Flugvorbereitung, Flugdurchführung, Navigation, Verfahren, ja, genau, ja. Die im Segelflug. Einfach das genaue Fliegen. Im Segelfliegen ist ja sehr viel ja, nach Gefühl fliegen und einfach fliegen. Im Motorfliegen willst du dann eben eine Kurve mit einer konstanten Querneigung fliegen und flache Kurven und genau die Platzrunde treffen. Und ja, das machst du im Segelflug nicht in dem Ausmaß.
Oder wie Peter sagt, das pedantische Fliegen.
Das pedantische Fliegen, das trifft es ganz gut. Grüße gehen raus an Peter.
Ja, aber wo hattest du denn Schwierigkeiten?
Total verfahren. Also es war einfach, dass es nicht so ganz gepasst hat mit der Kontinuität, wie die Verfahren ablaufen. Also ich sag mal so, du kommst als Wildwest-Segelflieger daher und das Einzige, was du hast, so vor der Landung, so, ja, ich habe meine Höhe an der Position, Fahrwerk ist ausgefahren, ich bin angeschnallt, so. Ja. Mehr sagst du nicht, aber so richtig Checklisten abarbeiten und wirklich dann in den Notübungen halt zum Beispiel dann auch wirklich alles abzuarbeiten. Das hat halt nicht so wirklich...
Aber du hattest trotzdem währenddessen so die Kapazität, dass du dich nicht so sehr ums Flugzeugfliegen konzentrieren musstest.
Ja,
das merkt man bei den Flugschülern, die Segelflug gemacht haben. Also das Flugzeug fliegt halt und dann würde ich sagen, ist so ein bisschen Disziplin, dass man sich mal hinsetzt und sich diese paar Notverfahren da anschaut und die Checks, aber die muss man sich natürlich reinprügeln. Ne? Also das dauert auch bei denen dann tatsächlich ein bisschen länger, bis das dann drin ist. Auch Höhe halten kennt ein Segelflieger in der Regel nicht. Ja. Aber ich sage immer, wichtigste ist so irgendwie das Feeling fürs Flugzeug. Und das fällt oft auf, dass das ja mit am längsten dauert, bis das wirklich vorhanden ist. Ja. Und auch bei vielen Leuten, die einen Motorflugschein haben, schon seit vielen Jahren, merkst du einfach, okay, Verfahren, ja, alles super, alles gut. Ja. Wobei das auch immer mit so einem Fragezeichen ist, so Final Check, die kennen unsere Piloten, aber ich glaube nicht viele so deutschlandweit, dass sie den Final Check machen.
Vor der Landung meinst du
jetzt? Ja, genau. Ja, irgendwie im Endanflug nochmal gucken, ist alles so konfiguriert, wie ich es haben will. Kommen viele Leute von außerhalb her und kennen das nicht. Sagen, nee, habe ich nie gemacht. Oder sagen, ja, habe ich ja schon vorher gemacht, weil ich es ja gemacht habe. Sag ich, aber so funktioniert das nicht.
Ja, das finde ich ganz interessant. Weil ich muss auch sagen, ich finde gerade so die Final Checks, also einmal vor der Landung natürlich, aber auch vorm Takeoff, finde ich so mit die wichtigsten Checks, weil da guckst du einfach wirklich nochmal, ist alles so konfiguriert, also dass du nicht was Wichtiges vergisst.
Ja.
Jetzt, bevor du die Engine anlässt, klar ist da ein Check auch wichtig und sollte man auch mit der Checkliste machen. Aber potenziell ist da natürlich die Gefahr nicht so groß, dass du dich im Zweifel umbringst oder wirklich in eine blöde Situation kommst, wie wenn du jetzt einfach, weiß ich nicht, vergisst, deine Klappen zu fahren vorm Takeoff.
Ja, das ist blöd, ne? Je nach Flugzeug schon richtig kacke. Ja, wenn du bei der Cirrus die Klappen vergisst beim Takeoff, das ist richtig unangenehm.
Das wird einfach nur schnell und bleibt auf der Bahn.
Ja, du kriegst sie dann schon weg in Egelsbach und Reichelsheim, aber ich will nicht auf der 2.6 in Aschaffenburg starten mit einer Cirrus ohne Klappen. Ja, dann noch ein bisschen Temperatur, das kannst du vergessen.
Ja, von Flugzeug zu Flugzeug natürlich unterschiedlich. Ja. Dann noch eine Frage, so dein lustigster Moment als Flight Instructor. So. kannst du da einen rauspointen? Weil ich glaube, das macht schon, wenn man das als Hauptbeschäftigung macht, schon richtig Spaß.
Ja, viele, die ich euch gerne nachher erzählen kann. aber mit einer der lustigsten Momente, Grüße gehen raus an Ali.
Kenne ich auch.
Checkliste gelesen, Circuit Breakers checkt und er tritt in die Bremsen. Ja. Ansonsten gab es natürlich viele Situationen, die wir jetzt hier nicht erzählen.
Ja, wahrscheinlich besser so. Aber Circuit Breakers mit Bremsen.
Circuit Breakers, ja, für die, die es nicht wissen, sind halt die Sicherungen. Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall gut.
Das war schon sehr lustig. Ja. Mittlerweile, ich habe ihm das dann erklärt, ne? Und mittlerweile sagt er immer Circuit Breakers. Das checkt, guckt mich an und tritt so aus Spaß in die Bremsen. Ja. Das war schon sehr lustig. Aber ansonsten ja, fällt mir jetzt da nichts direkt ein, was ich erzählen könnte.
Alles klar. Tobi, hast du jetzt ein Thema?
Ja, ich würde vielleicht direkt überleiten zu einem Thema, was wir auch geplant hatten. Und zwar haben wir das auch schon mal angeteasert und da haben wir heute eigentlich genau den richtigen Partner dafür am Start. Weil Max natürlich zum einen sehr viel auf diversen Frequenzen unterwegs ist, viel mithört, viel selbst funkt, aber auch BZF-Kurse gibt. Und genau, wir wollten mal über Stereotypes im Funk reden. Also ja, was man so für Klassiker gerade auf langen Informationen ist ja, das ist ja manchmal wirklich Comedy pur.
Ja.
Was man da so hört und ja, was es da so für Stereotypes, also für Leute gibt, die man immer wieder antrifft. Finde ich ein sehr geiles Thema und ja, steigen wir da doch direkt mal ein.
Ja, ich muss schon direkt sagen, gestern waren Tobi und ich nochmal in der Luft, Stunde Flug nach Heubach und da hatte ich auch schon wieder so drei Typen, wo ich mir
dachte. Oh ja, einen habe ich auch.
Ja, so Junge, alles gut. Ich habe da mal ein paar rausgearbeitet.
Achso, wo wir gerade bei gestern waren, ich werfe vielleicht direkt mal eine kleine Anekdote von gestern rein.
Ich will nicht wissen, was kommt.
Da war jemand auf der Frequenz, der scheinbar, was ja mal vorkommen kann, die Tür war nicht richtig verriegelt. Und er hat aber einen Flugplan aufgegeben, musste dann nochmal landen. Das heißt, die Zeit ist verstrichen, Flugplan wurde geschlossen. Er ist dann wieder auf die Frequenz gekommen, hat gefragt, ob er den Flugplan wieder öffnen kann. Controller hat gesagt, ja, müssten wir jetzt einen neuen Flugplan aufgeben, können wir machen, uns wäre es aber lieber, wenn sie es nicht unbedingt brauchen, dann lassen wir es sein. Hat er dann auch gesagt, ja, okay, dann lassen wir das mit dem Flugplan und Entschuldigung für die Umstände oder für den Stress, wie auch immer. Und der FIS-Controller halt total cool, ja, wir hatten hier keinen Stress, wir sind ja nicht mit offener Tür geflogen.
Die sind schon teilweise gut drauf bei lang, ne?
Auf jeden Fall.
Tut mir auch teilweise ein bisschen leid, dass sie sich so mit uns rumschlagen müssen. Aber einige von denen haben auf jeden Fall den Humor immer mit dabei.
Ich glaube, das ist auch besser auf der Frequenz, ja, wenn du absolut, das mit Humor nehmen absolut. Kannst.
Ja. Die FIS-Spezialisten.
Grüße gehen raus an alle FIS-Lotsen.
Ja, auch vielen Dank nochmal, weil es ist eine saugute Hilfe, muss man sagen.
Absolut. Ja, ich flieg ja immer mit FIS.
Selbstverständlich, ja. Ja. Selbst für lokale Flüge.
Ja.
Einfach mal draufgehen, sich anmelden.
Ja, also vor ein paar Jahren, da gab es mal so eine Veröffentlichung, wie viel Prozent der VfR-Piloten FIS nutzen. Wisst ihr es?
Nee, aber wir können ja mal beide
guessen.
Raten. Ja. Ich würde sagen 60%.
Ich würde sagen 40%.
25.
Boah, echt?
Ja.
Krass.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ja, okay. Viele machen ja auch einen Funk aus, sagen, die reden mir da zu viel, ist mir zu laut.
Ja, ja, aber das hilft. Was willst du sonst machen? Willst du singen?
Es galt allerdings für ganz Deutschland und das muss man natürlich sagen, ich glaube, wir sind hier im in einem Luftraum unterwegs, wo ja, hier ist am meisten Traffic in ganz Deutschland, ja, sowohl jetzt was die Airliner betrifft, als auch was die Privatfliegerei betrifft, ja, unglaublich halt viele Flugplätze, Flugschulen etc. Ich glaube, hier sind das mehr als 25% jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal. Wenn du dann da oben in Bremen rumeierst und da ist halt nichts, dann lassen sie es vielleicht auch einfach sein oder da ist vielleicht eine andere Mentalität, ich weiß es nicht.
Sind da Segelflugzeuge mit drin, weißt du das?
Wahrscheinlich nicht.
Ja, wird eigentlich keinen Sinn machen. Ne?
Nee.
Ja. Der normale Segelflieger hat ja auch gar keinen Transponder. Was will der auf?
Richtig.
Ist halt die Frage, ob sie die mit reingerechnet haben, nach dem Motto, ja, die Segelflieger rufen alle nicht, fliegen aber auch BFA durch die Gegend.
Genau, ist ja streng genommen BFA-Verkehr.
Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Ja, also aber es war wenig auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr wenig, 25%. Vielleicht sind es mittlerweile mehr geworden, aber ist auf jeden Fall eine blöde Sache.
Man muss einfach sagen, in keiner Weise hilft dir FIS nicht. Also es ist niemals ein Nachteil, auf FIS zu sein. Ja. Weil, ich sag mal, rausgucken trotzdem total, aber ich sag mal so, wenn, der kann dir ja nur helfen.
Absolut, ja, absolut.
Also es ist immer ein Mehrwert da zu sein, ja, auf jeden Fall.
Gerade hier Aschaffenburg, Egelsbach, ne, es ist immer so viel los hier, ja, die ganzen VOAs und so, ja. Hier ist schon echt die Hölle los.
Gerade auch, wenn du wirklich mal ein Problem mit deinem Flieger hast, was auch immer, kann dir der FIS-Lotse natürlich auch einfach weiterhelfen und dir ein bisschen Arbeitsbelastung wegnehmen, ja, indem er, weiß ich nicht, schon mal bei einem anderen Flugplatz dich ankündigt, ja, dir Unterstützung gibt, was weiß ich.
Kann ja auch mal kurz halten. Ja.
Richtig.
Alles klar. Ich würde sagen, ich droppe jetzt einfach mal so ein paar Stereotypes, erkläre dich vielleicht kurz und ihr könnt dann einfach sagen, was ihr davon haltet oder ob ihr die kennt oder
ja, leg mal los,
kommentieren. Also ich habe einen, der ist sehr, sehr oft dabei. Das ist so, ich nenne ihn den UL-Pilot. Aber das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen hier Bashing für die UL-Piloten, aber es ist meistens eine Delta Mike. Und du hast immer ein sehr lautes Motorengeräusch. Der Typ schreit immer da rein. Also das hört sich immer so an, als wäre er gerade am Abstürzen.
Also kannst du mal ein Beispiel machen?
Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir müssen das Ganze hier mit Beispielen unterfüttern. Nee,
besser nicht. Besser nicht. Der schreit immer so, als würde der gerade abstürzen und fragt so, ja, Verkehrsinformation. Manchmal hast du so die Langen da auch, die dann so sagen, ja, calm down, Digga. Also, noch ist nichts los.
Die haben aber grundsätzlich, liegt vielleicht auch an dem lauten Motorgeräusch, dass sie selbst nicht viel hören, aber sie schreien halt wirklich ins Mikro, als hätten sie gerade ein Problem. Ne?
Aber das ist auch meistens im Funk nicht laut, sondern du merkst einfach nur, der schreit, aber ist trotzdem leise.
ein Bierzelt für 50.000 Euro Minimum und dann keinen gescheiten Kopf. Ja, nee, aber kennt man natürlich, ne? Ja. Oder auch hier der UL-Pilot Delta Mike India Lima Foxtrot, ja, ein UL gerade gestartet in, wir bitten Verkehr. Ja. Das wird nichts mit dem UL.
Ja, dann habe ich einen, den habe ich sogar hier im BZF-Kurs bei Max kennengelernt oder so. Wir sagen hier keine Namen, aber der selbstbewusste Flugschüler. 5 Stunden auf der Aquila drauf und funkt schon, als würde er 40 Jahre Lufthansa fliegen.
Aber man muss tatsächlich in dem Fall auch dazu sagen, das hat ihm einfach unglaublich gelegen. Ja, also der hat schon geil gefunkt.
Der hatte schon alles, was man dafür braucht.
Ja, absolut. Ja.
Wir haben es ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Es ist ja, also ich glaube, jeder von uns hat durchaus den Anspruch im Funk, also das nicht nur ordentlich zu machen, sondern auch einfach verdammt cool dabei zu
klingen. Man muss cool klingen, ja. Absolut. Ich nenne ihn jetzt, ja, Aaron, Grüße gehen raus, du klingst extrem cool im Funk. Ja. Ja,
Aaron, guter Mann.
Es war auch so, der ist hier angeflogen irgendwie mit der Aquila, ja, Echo Mike, Foxtrot Echo, und ich war in der Platzrunde, ich dachte mir so, haben wir einen neuen Fluglehrer? Ja, weil ich habe es keinem Flugschüler zugetraut, dass er so gut funkt, ja. Und ja, in der Tat, der funkt extrem gut, ja, das ist auch auf jeden Fall ein Type. Ja,
im Gegensatz dazu gibt es dann auch den, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt mal genannt, der Unsichere, weil die funken da rein und du merkst schon so, also der ist ja gerade, wenn du auf langen reinfunkst, dann bist du, keine Ahnung, im Steigflug, im Reiseflug, irgendwie, du hast gerade nicht sehr viel zu tun.
Ich glaube, Max hat den eben schon so ein bisschen nachgemacht, ne, von wegen, ja, fängt ein Funkspruch an und hört dann irgendwie, vergisst die Hälfte, hört mittendrin auf und erbittet Verkehr. Genau, Funktaste drücken. Delta, dann mal kurz aufs Typenschild gucken. Echo, Mike, tralala.
Wo geht's nochmal hin?
Ja, genau. Von, nach.
Ja, es gibt den, es gibt aber auch die, wo du merkst, so, Junge, der ist schon richtig, da ist die Arbeitsbelastung schon sehr hoch, nur mit dem Fakt, dass der funken muss. Also da merkst du schon so richtig, ja, er bitte Verkehrsinformation. So, Junge, beruhig dich so.
Aber muss man natürlich auch, um die Flugschüler, die unsicher sind beim Funken, ja einfach mal in Schutz zu nehmen.
Ja, das ist schon nicht scary. Um, ja? Es geht gerade um Scheinpiloten.
Okay, auch. Ja, okay. Aber ist schon scary teilweise, ne? Gerade wenn du es nicht so oft machst und dann da reinfunken musst, dann hören dich alle und ja, ist schon.
Ich denke auch grundsätzlich, weil wir auch eben beim Thema waren, dass viele eben nicht auf FIS gehen. Ist natürlich grundsätzlich besser, wenn du auf FIS nicht cool klingst und aber also das vielleicht auch nicht perfekt auf die Reihe kriegst in allen Sprechgruppen, aber wenn du eben trotzdem auf FIS gehst und du wirst ja auch immer besser, je öfter du das machst. Insofern wollen wir hier natürlich auch niemand entmutigen, indem wir uns hier über Leute lustig machen. Also lieber schlecht auf FIS funken und besser werden durch Training, als gar nicht erst drauf zu gehen.
Genau, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber übt halt mal ein bisschen.
Weißt du, es hilft ja auch einfach viel anderen. Da, also ich merke, dass es hilft viel anderen dabei zuzuhören, ja. Irgendwie so. Sich Videos anzugucken.
Ja, oder einfach mal auf einer Autofahrt ein bisschen funken. Ne? Also, ja, genau. Wenn du nichts zu tun hast, dann funk doch einfach mal laut. Ja? Mach oder, doch, üb doch mal deinen Einleitungssatz so. Ja? Mach das doch mal so, dass es cool klingt.
Ja, also, ich muss halt auch sagen, so der Einleitungssatz auf Fizz ist halt auch so wie so dein erster Auftritt, wenn du ein Mädel ansprichst.
So. Ist so die Visitenkarte auch.
Ja, ne? Der muss sitzen. Absolut, so. Ja. Also ist so dein Signature-Move. So. Der muss sitzen, dann ist auch der Funk danach leichter.
Das stimmt.
Ja. Wenn der Fizz-Lotse schon so merkt, so, yo, Digga, das ist du kannst es nicht, dann wird er dir auch bei anderen Sachen nicht wirklich sagen, so, ja, hier, mach mal.
Ja. Ich mache das tatsächlich auch oft, bevor ich irgendwie, wenn ich einen Flug habe und dass ich einfach noch vor dem Flug morgens, was weiß ich, wenn ich unter der Dusche stehe oder so, gehe ich einfach meinen Einleitungsanruf durch mit dem Kennzeichen und also, das übt halt auf jeden Fall.
Dann stelle ich mir dich gerade unter der Dusche vor, wie du funkst.
Ich muss aber auch sagen, das ist mir gestern aufgefallen, Tobi hat einen ganz, ganz guten Weg gefunden, dieses ich mische Englisch und deutschen Funk.
Echt?
Es gibt ja viele, da merkst du einfach so, Junge, entscheid dich. Aber Tobi sagt immer, lange Information, jetzt nehme ich mal Delta Kilo Whisky, India Kilo, moin.
Ja genau, also ich mache das so, im Prinzip die Sprechgruppen, die mache ich alle auf Englisch. Und wenn ich dann aber irgendwie so dieses, ja, tschüss, schönen Tag noch oder also so mit den... Ja,
das gehört sich auch so.
Genau, das sage ich dann auf Deutsch so.
Ja,
das
machen ja sogar die Amis, wenn die hier Frankfurt anklingen, ja. Sagen die Gude. Ja. Ja. Genau. Gude.
Gude.
Ja, als nächstes habe ich ihn, den Stammkunden. Also der Stammkunde verbringt so ungefähr 80% seiner Lebenszeit im Flugzeug. Und damit
den kennen auch alle Fizz-Controller.
Alle Fizz-Controller kennen ihn. Kommt schon mit Skorkenkuna auf die Frequenz und sagt, hier, moin, hier bin ich.
Richtig.
Davon gibt es aber auch zwei Typen. Also es gibt den Stammkunden, der ruft so rein, ja, Delta, irgendwas von da nach da, auf der Frequenz, Squawk das, fertig. Und dann sagt der Fizz-Lotse einfach nur so, oder die Fizz-Lotsin, wir müssen ja hier mal...
Die Fizz-Lotsinnen.
Genau. Was?
Fizz-Lotsinnen.
Ja, also, mit gesprochenem Gender-Sternchen.
Genau. Achso, okay, dann muss ich das noch lernen. Auf jeden Fall, die sagen dann einfach, ja, okay. Oder es gibt den, der macht es und kriegt einen Anschiss dafür.
Ja, genau, das kriegen sie von mir. Squawk erst nach Aufforderung eintippen.
Also das kriegen sie immer noch von mir.
Ich würde sagen, das sind dann aber eher die Wannabe-Stammkunden.
Ja, das ist, also, die denken, sie wären Stammkunden. Genau,
was ich auch geil finde, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, es gibt ja welche, die lassen was weg. Ja, und bei denen ist es so, auch so absolut okay, dass er jetzt nicht die Flughöhe dazu gesagt hat, dass er jetzt nicht nochmal sagt, wo es hingeht, obwohl er gesagt hat, VFR lokal, ja. Und andere kriegen da einfach so richtig nice Anschiss für, ja. Ihr Flugzeugtyp brauche ich noch, ja. Welche Flughöhe?
Aber ich meine, es ist natürlich auch, das ist immer so ein bisschen Situational Awareness, wenn du natürlich wirklich gerade noch sehr, sehr nah an deinem Ausgangsflugplatz bist, wo vielleicht auch aktuell nicht so viel Verkehr ist und du weißt das. Wenn du dann die Flughöhe nicht dazu sagst, dann wird der Controller wahrscheinlich trotzdem wissen, welches Flugzeug hier gerade ruft. Wenn du jetzt aber gerade von einem Flugplatz abfliegst, wo du weißt, da sind allein in der Platzrunde diverse und da fliegen auch gerade Flugzeuge ab und an, also du hast viel Verkehr in der Luft und du bist vielleicht auch in dem Moment, wo du den Fizz-Call machst, schon ein bisschen weg vom Flugplatz, bist schon gestiegen, dann kann er dich halt vielleicht nicht so eindeutig zuordnen. Also da musst du halt auch immer wissen, okay, was erfordert die Situation gerade. Es gibt
Tobi
ja auch
weiß,
den,
was die Situation erfordert.
Immer. Es gibt ja auch den Typ, also es gibt ja sowohl die Sachen weglassen, aber es gibt ja auch die einfach viel zu viel erzählen.
Ja, den habe ich gleich auch noch.
Ja, sehr gut, dann warte ich da noch ab. Ja,
der kommt sogar jetzt.
Ja, schöne Überleitung.
Schöne Überleitung zur Labertasche. Also, die Labertasche, bei der dauert der Einladungsanruf auch schon gut mal eine Minute.
Ja, absolut.
Nicht alles lässt er dir noch deine Schuhgröße und sagt, was er zum Frühstück hatte. Weißt du, der Fizz-Lotse will wissen, so, was bist du, was machst du, wo bist du? Und dann kann er dir weiterhelfen. Aber der sagt zu viel. Also der sagt einfach, ja, und ja, VFA-Lokal von nach.
Zum Kaffee trinken.
Zum Kaffee trinken, dann machen wir noch eine Runde um den Airspace Charlie Frankfurt und dann machen wir noch drei Loopings und ja.
Und könnten Sie mir noch sagen, ob die Wiesbadener Kontrollzone so wie folgende EDRs aktiv sind? Ja, alles wird in den Einleitungssatz gepackt.
Ein Klassiker ist ja auch, dass man nicht nur die Flughöhe sagt, sondern so nach dem Motto, aktuell in 2000 Fuß, steigend auf 3500 Fuß.
Und das später Ganze, vielleicht nochmal 7000.
Genau, das Ganze auch in der Geschwindigkeit so, dass der Einleitungsanruf auch möglichst lange dauert.
Ja, Ja, keine Ahnung, ich sag denen dann einfach immer so, ja, 2500 Fuß steigend. So.
Weil ich sag meistens einfach nur meine Flughöhe, weil es geht ja in dem Moment eigentlich nur darum, dass sie dich identifizieren.
Ja, aber der andere Traffic, der weiß dann vielleicht, wenn er in der Nähe ist, okay, der steigt noch höher.
Ist ein Punkt, Matze.
Ja, ich weiß.
Fluglehrer hat gesprochen. Ja, EDRs, Anfragen, das tun immer die Segelflieger.
Das stimmt.
Aber ja. da muss ich auch sagen, da hatte ich, ich glaube letztes Jahr, da war ich in der Situation eines Segelfliegers und da fand ich den FIS-Lotsen auch ziemlich cool. Ich habe mich einfach, also irgendwie so kurz den Call, ne, also Delta Tralala, paar Nummern hintereinander gepackt und also Delta 0174.
0815.
Delta 0815.
Geiles Kennzeichen eigentlich. Ne?
Und der Controller hat dann direkt gewusst, okay, Segelflieger hat mir alle EDRs in der Nähe um die Ohren geknallt, welche offen sind, welche geschlossen und hat dann auch direkt tschüss, schönen Tag noch gesagt, sodass ich auch ja nicht seine Frequenz noch länger blockiere. Fand ich sehr cool.
Ja, weil da kommt immer so, also lang ist total überfüllt und dann kommt der Segelflieger.
Genau, ja.
Und der will dann auch noch, ja, könnte ich vielleicht durch SPS Charlie durch. Ja, haben Sie einen Transponder? Ja, nö. Ja, wie soll das gehen, Digga?
Ich freue mich immer, wenn ich einen Segelflieger höre. Ne? Da sage ich mal, oh, der ja, ist in 3000 Metern, geil.
Ey, wir haben letztens tatsächlich, das war, ich glaube, wo dann das Wetter so schön war, noch im Februar, sind wir ein bisschen geflogen und dann hat ein Segelflieger reingerufen, irgendwo ein bisschen südlich von hier. Und hat gefragt, ob er über Flight Level 100 steigen darf.
Da ging wahrscheinlich ein bisschen Welle so, ne?
Ja, ja. Also geil. Fand ich total geil.
Weil der war richtig high, Bruder.
Im Prinzip mitten im Winter und er requestet da Flight Level 100. Hatte leider auch keinen Transponder und durfte dann nicht. Hat mir ein bisschen leid getan für ihn. Aber ja, fand ich ziemlich cool.
Geil.
Ja, dann habe ich auch noch, also den hatten wir vorhin schon mal, den erst drücken, dann überlegen.
Ja, das ist ein Klassiker.
Typ. Da hast du erstmal so 20 Sekunden Motorgeräusch und dann kommt, Delta.
Du musst auch die Augen von denen dann immer sehen, die gehen dann mega weit auf. So.
Da hilft es tatsächlich auch, wenn man einfach irgendwie auf seinem Kniebrett, auf seinem Flugdurchführungsplan, was auch immer, wenn man da so die Eckdaten einfach stehen hat, von wo nach wo geht's, wie heißt mein Flugzeugtyp, was habe ich für ein Kennzeichen, wenn das einfach alles irgendwie auf einer DIN A5-Seite steht und du da hingucken kannst.
Ja, so wie im BZ-Unterricht sich einfach den Einleitungsanruf aufschreiben.
Ja, das mache ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber wenn für den Anfang mit Sicherheit auch nicht
verkehrt. Wenn du es nicht kannst, dann kann es vielleicht helfen.
Ja, ich würde ein bisschen üben einfach. So viel ist es nicht, ja.
Ja.
Also das immer aufschreiben und dann da alles ablesen. Ich weiß nicht. Stell dir vor, du hast eine stressige Situation und musst es dem alles erzählen und dann findest du dein Kniebrett nicht, ja.
Ja, das sollte, wie der Name schon sagt, eigentlich auf deinem Knie sein.
Ja, aber es ist schon, also die 3, 4, 5 Sachen da, die kann man sich schon merken eigentlich.
Sollte man eigentlich schon.
Und das ist auch cool eigentlich. Also es sollte echt schon drin sein.
Ja.
Aber es gibt ja auch viele, UL-Piloten brauchen ja gar kein BZF.
Ach echt?
Nee.
Okay.
Ja, die funken halt.
Die funken einfach.
Erklärt einiges.
Ja, ich habe
deswegen
Thema UL, da habe ich auch noch einen. Dann ruft dann so in Frankfurt in der Kontrollzone rein und sagt so Lufthansa 25, heute nicht. Delta Mike India Whiskey Charlie.
Er wollte einfach, dass die ganze Frequenz weiß. Ich fliege eigentlich Jets, Digga.
Ich fliege auch Jets. Grüße gehen raus an Tweety.
Ja, Grüße gehen raus an Tweety. Der fliegt nämlich auch Jets.
Ich habe aber auch schon jemanden erwischt, der alles andere fliegt als Jets, der das gemacht hat.
Ja, Grüße gehen raus an Lars, wa?
Nee, der war das so, nicht. Der fliegt ja Jets, ja.
Achso, der nicht Jets fliegt.
Nee, ich hab einen, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Wir kennen ihn alle. Der hat sich dann halt mit Lufthansa gemeldet und dann hinterher hat er gesagt, so ja, dass er halt ein UL ist. Und ich denke mir so, seit wann fliegst du für die Lufthansa? Ja. Und wer sitzt gerade neben dir?
Ja, zu dem Thema kommen wir gleich auch noch.
Ah ja, stimmt, da haben wir auch noch ein bisschen was.
Ja, ja, dann gibt es noch den Lückenheckler, habe ich ihn genannt. Sobald da irgendwie ganz kurze Lücke ist, wo einfach nur halt der Lotse sich was aufschreibt und dann dir irgendwie halt ein Squawk kippt oder so, da ruft der direkt rein.
Ja, ja, ja. Was ja auch immer geil ist, wenn die gar nicht wissen, dass sie noch gar nicht fertig waren mit der Konversation und dann grätscht er rein, dann komme ich, jetzt ich.
Ja, das ist auch der geht auf lang und ruft direkt rein. Das heißt ja, du sollst erstmal monitoren, gucken, was ist da los. Ich warte immer so, bis was gefunkt hat, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich auf die Frequenz komme, also ob ich die gerade abhöre. Aber die drehen rein, funken los. Ja. Egal, was ist.
Einer nach dem anderen, bitte.
Ist dann auch, wenn dann so ganz viel los ist und das mehrmals passiert, dann der Lotse auch immer ein bisschen wütend so, Jungs, Erst zuhören, dann reden.
Ja, genau. Das kommt hier oft vor, ne? In Egelsbach. Ey, boah, wir haben aber auch
hier momentan, ist aber auch viel los,
momentan ist so heftig, ne? Also wir haben schon Tage gehabt, jetzt dieses Jahr schon, da waren mehr als 400 Flugbewegungen am Tag. Gestern habe ich noch nie in meinem Leben hier gesehen, standen einfach 10 Flugzeuge am Rollhalt. Die Platzrunde Wahnsinn, war voll. Ja. Und ich dachte mir so, oh, ich muss jetzt echt nicht fliegen gehen eigentlich. Ja. Oder da war schon eine ganze Menge los.
Ja. Da kannst du dem Flugschüler eine Stunde abrechnen und warst noch nicht mal am Rollhalt.
Das stimmt, ja, das stimmt. So läuft das hier.
Ja, so verdienst du das also. Ja, und dann den letzten noch, ich hab's mal genannt, Frankfurt ist wie ein Drive-In. Die denken halt alle Frankfurt ist da doch dafür da, dass man da mit viel Crossing ist. Und
gerade jetzt in der Corona-Phase, oder?
Ja, da denkt jeder, er darf da rein. Und vor allem dann auch in Kombination mit anderen Stereotypes, der Unsichere, der dann einen Low-Approach in Frankfurt
anfängt. Ja, genau, da denke ich mir auch so, Junge, willst du das wirklich machen? Ja.
Was ich auch gut finde in der Kategorie, also klar, es gibt den Unsicheren, es gibt aber auch den, der zwar sicher ist, und der dann aber der Meinung ist, er requestet da nicht oder fragt mal an, sondern er kommt schon direkt mit einem konkreten Routing und einer konkreten Vorstellung, was er machen will, und haut das dem Lotsen auch so um die Ohren, so nach dem Motto, ja, ich mach mal dat und dat, so passt dat. Also ich gehe da immer so ran, dass ich einfach mal anfrag, ob denn vielleicht ein Midfield-Crossing oder ein Low-Approach möglich wäre. Und formuliere das auch immer so, dass der Lotse das Gefühl hat, ich würde das gerne machen, aber ich habe auch Verständnis dafür, wenn es nicht geht. Oder ich richte mich auch nach ihm, wie das gerade passt. Ja, das kommt immer viel sympathischer, und ich habe das Gefühl, man kriegt dann auch deutlich mehr geklärt.
Ja, glaube ich auch.
Ja, die müssen einfach merken, so, yo, der kann das mit dem Funken, weil das ist ja das Einzige, was du dann machen musst, so richtig. Also das Fliegen sollte da kein Thema mehr sein.
Ja, wobei, die leiten es natürlich ab, ne? Wenn da einer nicht funken kann, dann sagt er, gut, der versteht auch die Clearance einfach überhaupt nicht, und dann kann er das auch nicht fliegen im Zweifel. Na klar. Wenn da einer reinkommt, der ordentlich funkt, dann sagt er, na gut, der weiß wohl, was er macht.
Ja, auf jeden Fall.
Ist wahrscheinlich in der Regel dann auch so.
Ja, klar. Ja. Ja. Aber manchmal, ich frage mich halt auch, wenn da Leute kommen, die da jetzt mittlerweile auf Deutsch reinfunken in Frankfurt.
Aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr gern gesehen. Also ich habe jetzt auch schon von Langen dann praktisch auf Frankfurt übergeben wurde oder auf Langen mal kurz angefragt, kam dann öfter mal von Langen auch, Englisch ist aber möglich. Oder ich, ja, klar. Also die...
Darf
ich mittlerweile auch. Richtig.
Zu dem Thema, ich müsste das auch nochmal machen. Ja? Immer noch kein Language Proficiency gemacht.
Da musst du auch in die Lizenz eintragen lassen.
Ja, ich habe gerade erst eine neue Lizenz bekommen, die war teuer.
Ja, und dann steht da das BZF1 schon drin.
Nee.
Ja, ist ja klug gemacht.
Aber du funkst auch brav in Deutsch, also zumindest gestern.
Ja, ich darf das ja nicht in Englisch. Bin ja ein braver Pilot, ich mache nur das, was ich darf.
Sehr gut.
Er weiß auch, was er darf.
Tobi weiß das manchmal nicht so ganz.
Halte ich alles für Gerüchte.
Ja, ich hab noch zwei, ne? Es gibt natürlich einen, der immer reinruft, und der dann auch in Frankfurt irgendwie so, die Lufthansa 1234 Fox. Ja. Müssen wir mal die dazu sagen. Das gilt aber auch für unsere Kennzeichen. Niklaus, Grüße gehen auch an dich raus, ne? Die Delta Echo Mike Fox 3 Kilo, oder noch besser, und die Delta Echo Mike Fox 3 Kilo wäre dann abflugbereit. Ja. Wir gendern, ja, von daher ist das die da auch nicht angemessen. Und dann habe ich noch denjenigen, der relativ wenig spricht, da hast du ja vorhin schon gesagt, der kann das eigentlich, ja, und der aber einfach immer so ein bisschen ins Mikrofon reinbrummt und dann so sagt, so, ja, Fox Kilo, abflugbereit. Wo einfach nicht viel kommt, ne? Möglichst wenig sind in der Regel dann so Ex-Militärs, ja, die wurden immer angehalten, nicht zu funken. Kann man ja abhören. Ja.
Funken ist kacke, kann man abhören. Ich habe noch einen, unseren guten Freund Tweedy, dem wir gerade auch schon mal hier einen Shoutout gegeben haben. Normalerweise funkt er
nicht. Ist auch ein Matze übrigens.
Er lässt funken. Und deswegen ist das mit dem deutschen Funk auch saugut bei ihm.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch einen, den kann ich, glaube ich, auch ganz gut imitieren. Und zwar ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich, aber einfach den, der wahrscheinlich, also es sind meistens, glaube ich, ältere Piloten, die auch ausschließlich auf Deutsch funken, aber das dann mit einem sehr starken Akzent und auch gänzlich auf Abkürzungen verzichten. Ich gebe mal eine Kostprobe. Langen Informationen, Delta Echo Sierra India Papa, gestartet in Aschaffenburg. Wir fliegen nach Heidelberg, ja, hat aktuell gar keinen, na, ist egal.
nach Mannheim. Ja, nochmal, aber mit Akzent vielleicht.
Warte, ich teaser das hier nochmal.
Teaser mal. Warte mal. Delta India Sierra Alpha Mike. Eine DA20, gerade gestartet in Aschaffenburg. Wir fliegen nach Mannheim, aktuell in 2000 Fuß, steigen auf 4000 Fuß. Bitte Verkehrsinformationen.
Was soll das für ein Akzent sein?
Ja, kenne ich nicht diesen, vielleicht habe ich es jetzt auch nicht ganz gut nachgemacht, aber so diesen, ich glaube, es ist so ein bisschen odenwälderisches Hessisch mit dem gerollten R und so.
Echt? Ja, du hättest einfach den Ossi machen müssen.
Ja, der Ossi ist auch lustig.
Ein bisschen rassistisch.
Also. Ja, in der Tat.
kannst du Ostdeutsch?
Ja, so ein bisschen, ne? Wenn ich mich da reinquatsch, geht das ganz gut.
Da schmeiße ich mich ja immer weg, ne?
Die Deldos hier in der Alpha Mike.
Kannst du mal so ein Clear to Land machen? Ne?
Als Pilot jetzt, oder was?
Ja, oder als whatever. Ja.
Deldos Sierra in der Mike, Runway 08, Clear to Land. geht besser als der hessische.
Ja, mega. Aber den gibt es auch auf lang so. Ja, Langgöde, eine DA20 aus Semmeldorf. Grüße gehen raus an unsere Freunde im Osten.
Absolut.
Laucher, ja.
Sprechen die da so?
Teilweise.
Teils. Aber es gibt auch viele, die aus dem Osten dann kommen und halt die reden einfach so.
Ich finde es mega. Ich würde es so gern können. Ja, mein großer Traum ist es ja auch, hier in den BZF-Kursen diese ganzen deutschen Dialekte nachmachen zu können. Und wenn die dann Hamburg anfliegen, dann schnacke ich auf einmal Hamburgerisch.
Ja, moin, du alter Specknacken.
Ja, genau. Und dann Leipzig, ja, das wäre ja mein Traum. Ja, oder dann schönes Bayerisch da in München. Ja, servus.
Ja, mei, da fliegst du halt mal an auf die Piste 26 und noch nicht.
Wir waren ja gestern im Ländle, also im Schwabenländle. Und das war auch witzig, weil als wir dann auf die andere FIS-Frequenz gewechselt sind, hat halt auf einmal jeder Schwäbisch geschwätzt. Fand ich total geil.
Da fühle ich mich immer wohl.
Hat also schon was, ja.
Schwäbisch ist meiner Meinung nach so der beste Dialekt im Deutschen, aber ich kann ihn total nicht sprechen.
Ich glaube, da würden dir viele Leute widersprechen, aber meine Family kommt ja auch ursprünglich aus dem Schwabenländle und deswegen hat es für mich auch so ein Heimatsgefühl, wenn ich das höre. Ich glaube, viele sehen das anders. Die finden den schwäbischen Dialekt gar nicht schön.
Ich finde die alle lustig.
Ja, ich auch. Also hat schon was, so ein guter Dialekt.
Alles klar. Ja, ich denke mal, damit haben wir das Thema gut abgehandelt. Ich würde sagen, kommen wir zu uns.
Auf jeden Fall lustig.
Ja. Ja. Tobi, mach dich schon mal bereit. Jetzt kommt unsere Kategorie.
Mach noch mal ein paar Liegestütze hin.
Stell mich auf die Straße und mach Liegestütze.
Bisschen Balotelli.
Schließe die Hülle von dem Siemens Handy, stell mich auf die Straße und mach Liegestütze. Nutte.
Schön.
Nice. Kommen wir mal zu unserer Kategorie, oder? Die darfst du jetzt ansagen.
Ja.
Warte, soll ich nochmal einen Knopf drücken?
Ja, auf jeden Fall. Hau mal was raus.
Ah, das war der falsche.
This is your captain speaking.
The best airplane to impress ladies.
Ja, Leute, heute machen wir, was ist das beste Flugzeug? Und das Thema wird jetzt schon gut, glaube ich, um, sagen wir mal, die weibliche Bevölkerung ein bisschen zu beeindrucken. Also, sagen wir mal
wir,
so.
Wir wollen ja auch nicht jetzt heteronormativ sein, also, oder Frauen beeindrucken beste, wollen. Männer, wie auch immer.
Beste Flugzeug zum Flexen.
Ich habe so eine Frau vor, die so einen Kerl beeindrucken will mit einem Flugzeug.
Fände ich total
ich
geil.
Ich würde mich als Typ, stell dir vor, du fliegst nicht, würdest dich das so richtig schlecht fühlen, oder?
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also.
Nee, finde ich total geil, muss ich dir sagen.
Ja, aber Frauen, du fliegst halt auch, können, ne? Ja, bin ich bei dir, aber du fliegst halt auch selbst.
Ja, okay.
Also ich weiß nicht, ob das in die Richtung gut funktioniert.
Voll beängstigend.
Aber ich glaube, das ist für einen Typen schon so ein bisschen einschüchternd. Da kommen wir jetzt auch ein bisschen aufs Thema. Stell dir vor, du bist ein Typ und das Mädel lädt dich auf ein Date ein und geht einfach mit dir fliegen.
schon crazy.
Ist crazy, ja.
Ich meine, andersrum kennt Tobi das. Max hat vorhin auch mal so die Frage gestellt, die wir jetzt klären sollten.
Ja, können wir direkt klären.
Bei welchem Date geht man fliegen? Beim wievielten?
Ich würde sagen, legt immer vor und ich schließe das Ganze dann ab.
Keine Ahnung, Tobi, der geht ja in der Regel beim ersten Date.
Beim ersten und beim letzten, ja. Ist dann, also
ist ein, ich finde es aber auch immer geil, wie Tobi bei Weibern so, sein Pickup-Move ist die Mona fliegen gehen.
Reicht ja meistens.
So, da steigst du da ein, fliegst durch die Gegend, fühlst dich, als würdest du vorne rausfallen und dann...
Man muss ja dazu sagen, was natürlich auch noch mit
Tobi punktet durch Umweltschutz.
Wenn du so eine richtig grüne dabei hast,
musst wir brauchen nur 14 Liter die Stunde.
Und wenn ich das Ding ausmache, gar nichts.
Dann gar nicht. Ja, aber man muss natürlich bei mir auch dazu sagen, allein durch meinen coolen Slang im Funk brauche ich auch gar nicht so ein krasses Flugzeug, um da brillieren zu können. Das wirkt alles schon sehr professionell, selbst in der Dimona bei mir.
Tobi könnte auch im Supermarkt funken und damit Leute aufreißen. Also ich sag, um die Frage mal zu beantworten, ich sag, man muss sich schon gut genug kennen, damit das nicht irgendwie zu machohaft rüberkommt. Also ich sag mal so drittes, viertes Date. Wenn es da überhaupt so kommt, bei Tobi ist das ja meistens nicht auf dem Plan.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube auch so, und dieses Flexen damit, das ist gar nicht so ein krasses Flexen, ja. Ich glaube, oftmals kommt es gar nicht so gut an, ehrlich gesagt.
Ja, glaube ich auch.
Aber also, das ist natürlich eine coole Sache, aber ich bin da ganz bei dir. Also irgendwann kann man das sicherlich mal machen, aber es sollte nicht der Aufhänger sein, finde ich.
Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, was jetzt wirklich die Intentionen sind, die man, also die Erwartungen, die man mitbringt von dieser, ich nenne es jetzt mal Beziehung oder wie auch immer. Also wenn das was Längerfristiges werden soll, bin ich da vielleicht bei euch, ja.
Tobi nennt es mal Beziehung, das ist auch gut.
Aber, also, dass es nicht funktioniert, da würde ich euch jetzt widersprechen. Aber man muss natürlich auch ein paar Sachen beachten.
Was muss man beachten?
Gib mal ja, gut. So ein paar Eckpunkte.
Also zum einen finde ich es wichtig, dass man irgendwie das Gegenüber einfach den Eindruck gewinnt. Zum einen, man hat das alles im Griff, dass das auch möglichst komplex wirkt.
Das ist in einem Motorsäge auch wieder so eine Sache, ne?
Alles machbar.
Fuel pump on, fuel pump off. Fuel pump on. Fuel pump off.
Klack, 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 klack.
136.5. Einfach aber mal so zwischendrin so einen englischen Funkspruch droppen, obwohl man gar nicht angefunkt wurde. So.
Ja, merkt ja keiner, muss die Funktaste ja nicht mal drücken.
High speed approved.
Aber ich denke auch, was wichtig ist, dass man sich selbst dann auch nicht zu ernst nimmt und halt auch selbst noch ein bisschen über sich lachen kann. Ich glaube, dann kann man das auch ganz gut rüberbringen, so dass es gleichzeitig beeindruckend wirkt und trotzdem du nicht wie ein Macho oder also, dass das nicht unangenehm rüberkommt. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut.
Ja. Wann war denn dein letztes Flugdate?
Das ist schon eine Weile her, aber bisher eigentlich immer von Erfolg gekrönt.
Meins war am Valentinstag mit meiner Freundin.
Ah, das ist schön.
Nice. Da haben wir Bonanza fliegen und ich hatte noch nie so, also egal ob Flugschüler oder was auch immer, ich hatte noch nie, also wir waren jetzt schon ein paar Mal fliegen, aber ich hatte noch nie so einen entspannten Fluggast wie meine Freundin. Das ist total crazy. Also die interessiert einfach überhaupt nichts, ja. Keine Ahnung, es scheppert, es wackelt, ja. Irgendwie, ich sehe vielleicht sogar so ein bisschen gestresst aus. Und sie sitzt da und singt weiter, hört Musik auf den Kopfhörern, ja, und alles völlig entspannt. Ja, aber das zeugt von Vertrauen.
Ja. Aber da hatte ich auch schon von bis, also wirklich von Angst auf dem, oder ja, so.
Ich habe eher Angst.
ich hatte Angst, genau. Ja, also hatte ich wirklich, also ja, von Angst bis auch wirklich so völlig, völlig professionell und abgebrüht, ist alles dabei.
Also du bist der Meinung, First Date, Airplane.
Ja. Vor allem, wenn es kein zweites Date geben soll, ist das der richtige Approach.
Das Gute ist aber auch, wenn du das dann so alles machst und so richtig professionell wirkst und die das einfach gar nicht beeindruckt. Ja, gut. So, ja, geil, Digga, du kannst Flugzeuge fliegen und.
Aber ich glaube, das kommt, also ich glaube, es ist schon in der Regel beeindruckend. Es ist ja auch was sage ich mal jetzt, der Otto Normalbürger, für den ist das ja immer beeindruckend in irgendeiner Weise.
Das stimmt
der,
schon.
Der das sich kennt.
Ja, also, ja, stimmt schon.
Ja.
Ja. Gut.
So, dann male ich jetzt uns mal kurz das Bild. Hier ist eigentlich der perfekte Flugplatz dafür. Also, wir stellen uns vor, irgendwie die Person, die man beeindrucken will, steht hier auf der Terrasse. Da vorne parken die Flugzeuge. Mit welchem Flugzeug rollt man auf oder flext?
Ich habe noch mal eine Frage. Spielt Geld eine Rolle?
Nein, ich würde sagen,
Tonnen,
nicht,
unter 2 Tonnen? Nee, oder?
Also es spielt nicht wirklich eine Rolle. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich meine, jetzt mit einem, keine Ahnung, mit einem riesengroßen Jet um die Ecke zu kommen, ja, kannst du machen, wenn du willst. Aber also nee, im Prinzip spielt Geld keine große Rolle.
Ich sag mal so, lass uns mal darauf begrenzen, sagen wir mal, keine PC-12, alles unter PC-12.
Alles unter PC-12.
Verstehe, ja. Da wäre ich also knapp drunter, ja.
Also, ich kann halt auch mit dem Airbus aufrollen, so.
Ich würde halt eine 777 sagen, prinzipiell, ja, also vor allem, ich würde es halt auch erstmal so machen, dass sie gar nicht weiß, dass wir jetzt nicht mit einer Airline fliegen. ja, da wird die dann das halt nice, so in meiner Livery stehen und dann werden wir da halt irgendwie hingefahren. Ich sag ja, wir
steht
haben
dann bisschen, einfach Max Borcher
drauf. Wir haben hier so ein bisschen bessere Sitzplätze gebucht, deshalb werden wir mit der S-Klasse gefahren, ja. Und dann erst dem Flieger wird dann irgendwie klar werden, dass so der Flieger, mit dem wir jetzt irgendwie so alleine irgendwo hinfliegen. Ja, ich glaube, das ist der. Aber vielleicht ist das auch das Schlimmste, was du machen könntest.
Kann sein, ja.
Ich weiß es nicht. Aber ich will auf jeden Fall sagen, dass ich gerne 777 hätte.
Wäre nicht Matze.
Wäre wir keine 777 haben.
Aber ich würde die halt auch fliegen wollen. Ja. Und dann nochmal kurzer Schwenker. Das versteht meine Freundin auch nicht. Ja, ich habe gesagt, du, wenn du jetzt hier mit deiner Firma richtig Geld verdienst, dann will ich derjenige sein, der dein Privatjet fliegt. Ne? Und sie war so völlig entsetzt und sagt so, naja, ich hätte eigentlich gerne, dass du mit mir hin chillst und wir uns fliegen lassen. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden, dass ich richtig Bock habe, dieses Ding zu fliegen. Ja?
Also ich glaube, wenn ich richtig viel Geld hätte und dann einen eigenen Jet oder was auch immer, ich glaube, ich würde das Ding auf jeden Fall selbst fliegen wollen, aber ich hätte auch gerne einen Pilot, sodass ich mich entscheiden kann, möchte ich jetzt heute fliegen oder trinke ich vielleicht lieber ein Bier an der Côte d'Azur und lass mich dann heimfliegen.
Ja.
Also dass ich die Option habe.
Ich glaube, ich würde immer Start und Landung machen.
Ja, genau. Und dann nach hinten gehen.
Chillen,
genau,
ja. Richtig. Das wäre der Traum.
Dazu, also die Metal-Rockband Iron Maiden fliegt ja mit, also haben ihre Welttournee mit einer 747 geflogen. Und,
auf der auch dick und fett Iron Maiden drauf stand, wa?
Ja.
Ist schon nice, ey.
Das ist schon sehr cool.
Ja, und der Frontmann, ich krieg seinen Namen jetzt nicht ganz zusammen, der Frontmann ist hier halt auch öfters mal selbst geflogen. Also,
hat er einen Schein oder einfach so?
Ja, ja.
Ah, okay,
Der hat das Rating für die 747.
Nice.
Und, geil. Der hat halt gesagt, so nach einem langen Konzert, wenn die halt gefeiert haben hinten, dann ist er halt nicht geflogen, aber kam oft genug vor, dass er halt in Uniform eingestiegen ist und ist auch geflogen.
In Uniform? Das würde ich nicht machen.
Ich würde in kurzer Hose Flipflops und Sonnenbrille. Tanktop.
Also es gibt auf jeden Fall viele Bilder von ihm vor dem Flieger in Uniform.
Crazy.
Ja,
gut, dann braucht er das aber so ein bisschen, nur die Uniform.
Ja. Aber um Klaas Häufer Umlauf zu zitieren, ist auch wichtig, eine Uniform zu tragen, aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Okay, gehen wir auf die Flugzeuge ein, oder?
So.
Ja.
Also Max, bis PC-12. Muss ich anfangen?
Ja, oder wir lassen Tobi anfangen.
Ja, lass mal Tobi anfangen.
Also ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob meine tatsächlich noch unter einer PC-12 zu verordnen ist. Das ist knapp. Aber ich würde tatsächlich mit einer Cessna 421 Golden Eagle aufrollen.
Ja, die ist safe unter einer PC-12.
Okay, Digga. Dann zählt das ja.
Da brauchst du ja nicht mal ein Rating für.
Ja.
Was ist das eigentlich?
Ja, okay, dann bin
421.
Ich 421.
Kannst du ein bisschen begründen?
Absolut. Also zum einen, wir hatten ja gerade schon das Thema Komplexität. Und ich finde, in 421 ist, würde ich sagen, auf jeden Fall komplex. Das heißt, natürlich ist es dann auch wichtig, dass du diese Komplexität gut beherrschst. Aber dann glaub ich schon, dass das Mords Eindruck machen kann.
Willst mit einem Flugzeug flexen und bist total überfordert damit.
Ja, stell dir mal vor. Sei mal ruhig jetzt kurz, ich muss mich hier konzentrieren.
Scheiße, scheiße, scheiße.
Stellst du die falsche Engine out beim Engine Bay und stirbst.
Komm nicht so cool. Nee, aber das ist ein Punkt, das ist einfach ein komplexes Flugzeug, sie hat Power, sie klingt nach was, es ist ein richtiges Flugzeug.
Sie sieht einfach auch gut aus, wenn sie am Boden durch die Gegend rollt.
Du hast in der Kabine, also man sitzt da schön, es ist luxuriös, es ist trotzdem nicht zu groß, so dass es schon irgendwie noch, Kleinflugzeug ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so als Privatflugzeug durchgeht. Und was halt auch, finde ich, ein Riesenpunkt ist, mit einer 421 kannst du natürlich auch einfach mal sagen, wir fliegen an die Côte d'Azur, nach Paris. Also du kannst einfach einen coolen Trip machen, bist mega schnell da, reist sehr elegant und entspannt.
Wir reden prinzipiell vom ersten Date, oder?
Wir reden vom ersten Eindruck eigentlich.
Okay.
Also ich weiß ja nicht, was Tobi so einer Person sagt, die er gerade so trifft, so, ja,
komm, fliegen wir an die Côte d'Azur hier
mal in
der 421.
Weißt du, und die Person steht so auf der Terrasse mit so einem Glas in der Hand und so,
hä? Na, ich meine, du kannst mit der 421 natürlich auch um die Ecke zum Kaffee trinken fliegen, aber du bist halt schnell da und du kannst aber eben auch schnell einen Kaffee woanders trinken. Also du hast eine sehr, sehr große Range, musst da jetzt nicht ewig durch die Gegend fliegen, sondern kannst halt einfach viel machen damit.
Ja.
Lass mal an die Nordsee fliegen. Ja, okay. Fliegen wir schnell hoch.
Das stimmt schon.
Gar kein Thema.
Das stimmt schon.
Und ja, ist einfach ein schönes Flugzeug, was, glaube ich, schon beeindruckt. Ja.
Ist schon schön, ja.
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 Ja. Okay, weiter. Willst du jetzt oder soll ich?
Naja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also alles unter PC-12. Ich würde natürlich prinzipiell auch sagen, eine PC-12, ja, ist schon nice.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ich würde, glaube ich, basic gehen. Und zwar eine alte, abgeranzte 172er oder 152er.
Ja,
auch geil, wenn nicht sogar vielleicht ein Segelflugzeug, ja, und dann schön Looping ziehen.
Ja.
Ist, glaube ich, auch ganz schön beeindruckend, irgendwie so ein Segelflieger.
Muss man aber auch sagen, gerade Looping, oder also wenn du dann Kunstflug machst, ist auch nicht für jeden Fluggast geeignet. Kann dann auch sein, dass das Mädelchen nachher
fertig ist. Ja, die soll ja unten stehen
und das Scheiße finden.
Die soll ja unten stehen und das geil finden. Ach,
unten stehen?
Ja, ach so, ja, das die soll ist aber nicht mitfliegen, so cool. Oder was?
Ja, du kann, die kann danach auch mitfliegen gerne.
Die soll erstmal gucken. Also ich glaube, unten stehen und zugucken kommt gar nicht so gut an. So ich nach dem Motto, also, guck mal, wie ich da jetzt...
Ich glaube, ich gehe auf die Cessna, ja. So eine Cessna, ja. Die ist nicht so groß, nicht so klein. Naja, schon klein. Und ist halt so ein ehrliches Flugzeug einfach so. Und ja, gehst halt einfach mal so ein bisschen, Texas-Style irgendwie. Da ein bisschen fliegen, alles easy, ja, kannst den Arm... Ja. Rüberlegen und hast halt nichts
musst
zu tun.
Musst du da drin. In der 152er auch.
Ist halt aber trotzdem irgendwie nichtsdestotrotz beeindruckend, weil es fliegt halt. Ne? Das reicht halt im Grunde genommen, solange es kein Motorsegler ist, meiner Meinung nach. Naja, ich finde so eine Cessna ist ja auch das Erste, woran man eigentlich so denkt, wenn man irgendwie jetzt an ein Kleinflugzeug denkt. Ja, das ist schon nice. Und es muss ja auch noch Luft nach oben sein. Ne? Also beim Tobi nicht. Tobi macht nur ein Date. aber man muss ja dann irgendwann nochmal was anderes rauskramen können, ohne dass man gleich pleite ist.
Ja, ich bräuchte schon sehr viel Geld, um das so zu machen.
Ja, ist schon 421 natürlich schönes Flugzeug. Aber ich würd Basic gehen, Cessna, ganz entspannt, am besten alte. Schick.
Ja. Alte, abgeranzte 172 ist eigentlich auch eins meiner Traumflugzeuge. Muss ich ehrlich sagen, am gucken.
Ich glaube, es hat auch was, wenn die Karre ein bisschen abgeranzt aussieht, weil man sich dann vorher so denkt, ist das sicher? Und dann sagst du, ja, gar kein
Thema. Mein Traumflugzeug sieht von außen echt abgeranzt aus, aber muss halt technisch ein 1A Top sein.
Finde ich auch mega cool, ja.
Aber von außen kann die Lackierung ruhig schon abblättern.
Also Papa Echo Style.
Ja, falls sie nicht abblättert,
Papa Echo ist noch zu gut.
Einfach mal ein bisschen Schleifpapier in die Hand nehmen.
Ja, die wird jetzt auch refurbished. Ja, also die wird jetzt auch schön gemacht.
Echt?
Ja.
Schade.
Ja.
Ja, sie war immer sehr sympathisch.
Ich mag die total gern. Die ist auch so richtig eingeflogen.
Ehrliches
Flugzeug einfach. Ja, so eine schöne 172er. Ich glaube, das ist ganz geeignet eigentlich für sowas.
Ja, also ich würde was ganz anderes nehmen. Ich würde eine Pitts nehmen.
Das ist, ja.
Also so eine Pitts nice. S2, zwei Sitzplätze, 260 PS. Ist noch kleiner als eine 172er. Aber ich sag mal so, eine Pitts ist schnell. Eine Pitts ist ein Doppeldecker und ich finde, Doppeldecker sind immer sympathisch.
Ja, das stimmt.
Da kannst du halt auch mal schnell so einen Low-Approach auf dem Rücken ziehen und dabei Rauch anmachen, also zum Flexen.
In Frankfurt, die freuen sich.
Deshalb hast du gesagt, sie soll gar nicht mitfliegen. Also du würdest sie dann mitnehmen oder nicht mitnehmen?
Ja, danach auch mitnehmen gerne.
Erstmal willst du einen Low-Approach machen.
Wenn sie sich traut, darfst du danach gerne mit, aber erstmal einen Low-Approach auf dem Rücken mit Rauch an und dann...
Und dann fragst du sie, und traust du dich noch?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich in eine Pitts reintrauen würde, um ehrlich zu sein.
Kommt auf den Piloten an. Also ich bin der Meinung, ich glaube, ich bräuchte sehr viel Übung, um eine Pitts landen zu können.
Ja, ist schon hart.
Schon nicht ohne.
Schon eine richtige Bitch.
Kurzen Heck,
ich sag mal so, du gehst ja auch nicht mit dem VW-Bus flexen. Nimmst ja schon einen Porsche, oder?
Ja, wobei ich muss auch sagen, also jetzt, wo wir so Doppeldecker haben, so eine Boeing Stearman, das wäre schon auch
Cabrio, geil. Cabrio, langsam im Sommer, einfach genießen.
Dann kommst du mit deiner Fliegerjacke, sehr cool. Mit so einem langen Schal, da bist du schon
cool. Nee, das ist mir zu kitsch. Cool, da musst du schon im Polohemd einsteigen.
Nee, du brauchst Fliegerkombi.
Ja, Fliegerkombi, einfach, Lederjacke
das ist wegen dem Öl. Ja, wegen dem Öl trage ich hier Fliegerkombi. Ne? Und dann unten drunter hast du was Normales an. Ja. Nee, fände ich schon, Boeing Stearman, das wäre schon, glaube ich, richtig cool.
Auch ein richtiger Traumflieger.
Ja, wir haben einen hinten in der Hand.
Vor allem, da kannst du im Zweifel auch mal irgendwie ein bisschen leichten Kunstflug damit machen. Und sind wir mal ehrlich.
Bögelchen und Schleifchen.
Du wirst halt wenn du ein Mädelchen mitnimmst, natürlich jetzt auch nicht irgendein hartes Akro-Programm durchziehen. Von daher reicht da ja auch eine Stearman völlig aus, um einfach mal so eine ganz gemütliche Figur zu fliegen, bei der sie sich auch noch wohlfühlt.
Ja, so für den Adrenalinkick.
Genau.
Also ich muss aber sagen, bei einer Stearman finde ich sehr geil, wenn du den Tank oben betanken willst, musst du so auf die Cowling draufsteigen und dann bist du, ich glaube, bei einer Höhe von 2 Meter irgendwas, stehst da so mit deinem Tankschlauch. Also wenn du da runterfällst, das ist auch ziemlich ekelhaft.
Ist auch beeindruckend, weil es gefährlich ist.
Absolut.
Ja. So ein Tankvorgang.
So ein Tankvorgang muss auch immer ein bisschen gefährlich sein.
Ja.
Ich fühle mich immer ein bisschen deppert, wenn ich die 150er tanke und dann mit so einer kleinen Leiter da ankomme.
Nee, das mache ich auch nicht. Ich kletter immer hoch.
Also kannst du bei der 150er nicht so richtig, die hat diese Tritte von der 170er, also 172er nicht.
Okay,
also das ist blöd. Die ich fliege zumindest.
Ja, okay.
Ich muss aber zum Peilen auch schon draufsteigen und gestern in Heubach zweimal runtergefallen und dann habe ich gesagt, ja Tobi, hol mir da hinten mal die Leiter.
Ich habe auch richtig Angst, irgendwie mal so umzuknicken, wenn ich runterspringe irgendwie oder sowas. Da kann es richtig wehtun.
Ist auch so unnötig
wehtun. Einfach unnötig, Auch nicht cool.
Naja.
Also cool absolut wehtun nicht. Geht ja noch, also irgendwie... Ja. Keine Ahnung, mit dem Auto gegen ein Flugzeug fahren.
Ist das cool, wehtun.
Oder im Acker landen und sich wehtun. Tobi.
Ja, alles sich und dem Flugzeug wehtun.
Ja, gut. Ja, also Pits. Ja. P21, 172er.
Ich glaube, das ist aber auch ein guter Roll-Up, wenn wir so zu dritt
ich an der Ramp vorfahren. Ja. So Pits, lass mal Formation fliegen. Ich mit Gear Down Flaps voll.
172er, alles was geht.
Das stimmt.
Sind aber einfach, also ich muss sagen, Cessna sind die sympathischsten Flugzeuge.
Ja, ich mag vor allem, also alles bei, ich finde Cessna grundsätzlich cool, also auch die Bugrad-Varianten, aber was ich bei Cessna immer richtig geil finde, ist entweder Spornrad oder 1C-Fahrwerk. Ja. Finde ich richtig. Ja,
wir haben jetzt auch eine mit 1C-Fahrwerk.
Oh, echt?
Ja, 172.
Ah, nice.
RG mit 200 PS.
Geil.
Ja.
Nice.
Müssen wir mal fliegen gehen, Matze?
Ja, ich habe voll Bock, ja. Wir warten jetzt drauf, dass endlich alles losgeht. Und
mega.
Die fährt auch diese Storchen beide.
Ja, ich liebe das, wie sie die dann so...
Ja, die fallen ja im ersten Moment so richtig krass runter.
Ja,
das war sehr schnell. Da denke ich mir immer, da darfst du nicht zu tief sein.
Ja,
bei der Bahn,
das stimmt.
Dann schleifst du erstmal so dein Fahrwerk.
Aber irgendwie sieht, also das soll sehr zuverlässig sein, das Fahrwerk, aber es sieht nicht danach aus.
Das sieht nicht so aus, als wäre das stabil, aber es soll sehr stabil sein.
Ja,
also Cessnas haben ja auch eigentlich die geilsten Fahrwerke so, weil die richtig stabil und robust und weich sind.
Ja.
Also wenn man die da sieht, diese 182er, die dann auch so im Busch rumfliegen,
die
einfach nur große Reifen drauf haben. Also das ist schon immer sehr beeindruckend.
Ich finde es auch, also so eine Cessna in der Luft mit eingezogenem Fahrwerk sieht auch irgendwie geil aus.
Ja, das hat was.
Man sieht es meistens mit Festfahrwerk und dann ist einfach das Fahrwerk weg so. Und ich so, nice.
Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, haben wir gut rumgebracht.
Stunde 10, ist das eure längste Folge?
Nee, wir hatten mal eine Stunde 30, glaube ich.
Oder Stunde 30 schon
mal. Aber es ist eine solide Zeit, würde ich sagen.
Ja, nice.
Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, mache ich hier mal die Abmod. Max, vielen Dank für die Möglichkeit und dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Hat Spaß gemacht,
Max. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ganz kurz, wir packen noch die ganzen zur Motorflugschule, die Social-Media-Dinger und euren Podcast packen wir mal noch in die Beschreibung mit rein.
Ja, geil.
Mach halt mal.
Mach
da. Ist nicht mein Bier. Ja, auf jeden Fall. Dann wünsche ich allen, die hier zugehört haben, noch einen schönen Resttag oder wie auch immer.
Restwoche, Restmonat.
Ein bekannter YouTuber aus Amerika sagt immer, stay happy, healthy and current. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Das ist gut.
Ja. In diesem Sinne, schönes macht's Schlusswort. Gut.
Ja, tschüss.